Grundsätzlich ist mir super wichtig, dass Training Spaß macht. Ich gehe da ja sogar so weit, dass ich sage, hey, du hast da jetzt irgendein Hobby gefunden oder eine Hundesportart, das macht deinem Hund super viel Spaß, aber dir nicht. Es gibt so viel. Such dir bitte irgendwas, wo du sagst, du bist da auch voll dabei. Dein Hund spürt das eh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche habe ich mir das Thema rausgesucht, wie viel Spaß sollte das Hund-Mensch-Team im Alltag haben? Also diese Gegenüberstellung Training versus Alltag. Und ja, wie viel sollte man zusehen, dass man da trainiert? Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich das beobachte, wenn darüber gesprochen wird, dass es geht so um dieses rein in den Schmerzpunkt. Da müssen wir jetzt durch, weil wir müssen da besser werden. Das hat wirklich schon ganz arg für mich so diesen Touch von das riesige Thema Selbstoptimierung. Alles muss immer optimiert und besser und optimierter werden. Das ist mittlerweile auch auf den Hund übertragen worden. Ja, der muss, ich sag doch immer so, der brave Normhund sein. Der, ja, muss da durch. Da müssen wir dran arbeiten, damit es noch besser wird und. Natürlich ist es so, dass wir für die Sicherheit der Umwelt, für die Sicherheit des Hundes verantwortlich sind. Also Training hat im Bestfall eben auch den Faktor Sicherheit. Wenn der Hund aufs Stopp reagiert oder besser sich zurückrufen lässt, kann ich den natürlich freilaufen lassen. Der kann mehr Freizeit, mehr Hobbys genießen, weil ich mich auf ihn verlassen kann. Bei einem Hund, der einfach, ich sag mal, sobald die Leine weg ist, über alle Berge ist und dann sieht man den Tag nicht. Da ist ganz klar, ne, das geht nicht. Der muss dann an der Schleppleine bleiben oder eben an der kürzeren Leine, je nachdem, wo man unterwegs ist. Also Training ist schon dafür auch da, dass man Sicherheit gewährleisten kann und der Hund gleichzeitig auch mehr Hund sein kann, mehr Hobbyzeit hat, mehr Freizeit genießen kann, was natürlich dann auch sein Wohlbefinden steigert. Absolut. Aber für mich ist es wirklich so, dass ich sage, Training muss Spaß machen. Also diese Unterscheidung. Ich finde es ja schon die Unterscheidung Training versus Alltag so, weil ich finde, der Alltag trainiert uns. Es gibt ganz klar Dinge, da muss man ganz kleinschrittig vorgehen und kann eben nicht direkt im Alltag, weil der Alltag für den Hund schon viel zu krass und zu anstrengend und so weiter ist. Ja, also da braucht es dann kleinschrittigere Vorstufen sozusagen. Aber grundsätzlich ist mir super wichtig, dass Training Spaß macht. Ich gehe da ja sogar so weit, dass ich sage, hey, du hast da jetzt irgendein Hobby gefunden oder eine Hundesportart, das macht deinem Hund super viel Spaß, aber dir nicht. Es gibt so viel. Such dir bitte irgendwas, wo du sagst, du bist da auch voll dabei. Dein Hund spürt das eh, wenn du genervt bist, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast. Es ist total problematisch, ja. Aber ich habe wirklich bei all diesen Gesprächen so, oh ja, aber das müssen wir daran arbeiten, da muss der Hund noch besser werden, das muss er sich noch, oh, ganz fürchterlich, ja, wenn da wirklich nur dieses muss und da müssen wir jetzt durch und wir müssen daran arbeiten, puh, ja, ich habe da schon Schwierigkeiten, das zu hören, zu lesen, geschweige denn mir dann ja auf Videos da anzugucken, was gemacht wird, weil man sieht es als fremde, außenstehende Person, dass das wirklich so ein, boah, jetzt ne, zusammenreißen, da müssen wir jetzt durch. Und ich frage mich immer, warum? Wir haben nur dieses eine Leben. Der Hund hat nur diese kurze Zeit mit uns gemeinsam. Wir haben den in unser Leben geholt und im Normalfall doch, weil wir Hunde lieben und weil wir unser Leben mit Hund eben gestalten wollen und auch gewisse Vorstellungen haben. Wir wollen mit denen was erleben. Wir wollen Spaß haben, diese Verbundenheit spüren. Und ja, für mich ist da dieses ganz große Optimierungsthema dann wirklich mehr als ein Ticken zu viel. Nochmal, Training grundsätzlich, dass man eben sagt, ich habe jetzt als Ziel, dass mein Hund da und da in den Freilauf kann. Auch da, ich bin nicht der Meinung, der Hund muss immer überall, also schon gar nicht an Straßen, aber auch überall abrufbar und immer, wo es möglich ist, freilaufen. Nee, absolut nicht. Jeder Hund hat einen anderen Lebenserfahrungsrucksack. Jeder Hund hat einen anderen genetischen Rucksack quasi, was er mitbringt, ja. Dann kommt es auf die Lebensumstände an. Wo leben wir? Und das ist so individuell. Und da dann zu gucken, hey, ich gucke wirklich unter den Gegebenheiten nach der bestmöglichen Schnittmenge. ich fördere meinen Hund und ich gucke, wo kann ich Signale reinbringen, die uns weiterbringen, die im Alltag dann dazu führen, dass er mehr Hobbyzeit, mehr Auslastung, mehr Wohlbefinden hat. Absolut, bin ich super voll dabei, ja. Eben auch bei einem unsicheren Hund, dass der gefördert wird, dass der sich in Anwesenheit von Reizen wohler fühlt und die Reize eben nicht mit Angst verknüpft. Super, ja, steigert das Wohlbefinden. Aber alles, was darüber hinausgeht in dieses, der muss immer und überall bleiben können, der muss immer und überall akkurat bei Fuß gehen, der muss immer und überall wie ein Roboter sich zurückrufen lassen. Das ist mir wirklich deutlich zu weit, weil das ist kein Roboter. Das ist ein fühlendes, hochsoziales, ganz, ganz individuelles Individuum. Und da immer wieder, ja, so, ja, diesen Normhund im Kopf zu haben. Der muss überall mit hinkommen. Der soll überall warten können, egal was um ihn rum passiert. Am besten neben dem Fahrrad laufen können, mich beim Joggen begleiten können, zu Abendveranstaltungen ins Restaurant und. Und da sage ich halt einfach, nee, bitte guck dir erstmal an, wo kommt dein Hund her? Also wo ist euer Startpunkt? Der ist nämlich so individuell, da wird immer bei den Vergleichen vergessen, ne? Wo startet man? Dann, was ist im Lebensrucksack, wie sieht der genetische Rucksack meines Hundes aus? Und dann hat man eigentlich immer schon so einen ganz guten, Stern, so einen Leitstern, an dem man da sich so ein bisschen orientieren kann. Ne? Was kann ich überhaupt von diesem Hund verlangen und ist das fair und muss das überhaupt sein? Und da dann den Schritt zurückzugehen und doch wieder zu sagen, hey, ich habe den Fokus auf dem Wohlbefinden meines Hundes, ne? Und der hat ein Mitspracherecht und ich entscheide, natürlich ist es immer ein, ich interpretiere sein Verhalten, seine Körpersprache und auf Grundlage dessen denke ich dann, der Hund zeigt mir so und so. Ne? Es ist immer ein Interpretieren, aber ich interpretiere quasi in meinem absolut bestmöglichen, empathischen, wohlwollenden Blick für den Hund, ja. Und da dann zu sagen, nee, ich glaube, es ist besser, der kommt da nicht mit hin, der findet es dann schöner, wenn ich ihn vorher auslaste. Ich kenne seine Hobbylisten, da gehe ich was durch und dann bleibt er lieber zu Hause. Ja, da hat er mehr von. Bin ich absoluter Fan von und so handhabe ich das mit Kenny ja auch. Ja, also ich finde immer, der Alltag, der sollte uns in der Hauptsache Spaß machen. Ich finde es so schade, wenn Hunde über langen Zeitraum eine Belastung sind. Wenn man sich dazu entscheidet, dass man einen Hund aus dem Tierschutz holt, wo wirklich richtig krasse Sachen im Lebensrucksack gelandet sind. Wenn man da dann sagt, hey, ich möchte den begleiten, an die Hand nehmen und ja, und unterstützen, so wie es geht, dann ist man darauf vorbereitet zu sagen, hey, das wird jetzt echt eine Zeit, wow, ne? Da braucht's viel Ressourcen, Energie, weil ich möchte dem Hund ja etwas geben, ich möchte den unterstützen. Das ist so diese Entscheidung, die man da trifft. Das ist ganz klar, aber das sollte dann irgendwann ja doch besser werden, so dass man sagt, hey, wir haben jetzt unsere Routinen, wir haben eben Management, wir haben jeweils Zeiten alleine, so dass jeder Kraft tanken kann und der Hund sich auch ausruhen kann und ich gleichzeitig aber nicht so quasi mein komplettes Leben zurückstelle, weil ich dann auch Hobbys machen möchte, wo der Hund vielleicht gestresst ist und nicht mit kann. So, das sollte wirklich irgendwann möglich sein, dass man da eine Schnittmenge hat, die für alle wieder passend ist. Und dass es aber Zeiten gibt, zum Beispiel auch, wenn man sich einen Welpen holt, ja, sind ja auch ganz viele extrem erstaunt, was passiert, wenn ich auf einmal einen Welpen in mein Leben lasse. Hey, krass, ne? Schlafentzug, ich kann nicht mehr einfach so überall hin, ich muss planen, ich muss überlegen, ich muss meinen Tagesrhythmus verändern, weil der muss ganz oft raus auf die Wiese, damit er eben stubenrein wird. Da sind so, so viele Dinge auf einmal zu bedenken, wo man das Gefühl hat, alleine vom Mental Load und vom ich muss an so viele Sachen denken, platzt mein Gehirn fast, ja? Und das wissen wir, das Mental Load, also alle Aufgaben, die man wirklich so im Kopf durchgeht, dass die aufs Nervensystem natürlich Auswirkungen haben. Ne? Die können irgendwann zu richtig erhöhtem Stress führen. Und ja, das sind so Sachen, die macht man sich nicht klar. Wenn man sich einen Welpen holt, hat man irgendwie auch so das Gefühl, oh ja, easy peasy und dann wow, dann kommen die ganzen Entwicklungsphasen, Pubertät und. Und dann sind das mal gut und gerne, so sage ich das immer, um die Leute von vornherein darauf vorzubereiten, 18 Monate sollte man da in die Hand nehmen, wo einem richtig klar ist, wow, alle meine Energie, alle meine Ressourcen, die gehen jetzt da rein. Ja, und da sollte man bereit für sein. Und nach den 18 Monaten ist das noch nicht alles im Lack, weil da ist die Hirnreifung noch nicht fertig, da ist noch kein erwachsener Hund. Ja, also, aber die 18 Monate sind krass, was Energie und Ressourcen anbelangt. Und danach sollte es aber besser werden. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Also das sollte nicht so bleiben, dass man da ein Leben mit einem Hund führt, wo man sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich finde gar nicht mehr statt. Ich baller alle meine Ressourcen da rein und mir gibt das nicht Kraft. Also weil mir geht es so, dass ich in nahezu all meinen Hobbys, Alltagssituationen, Spaziergängen Kraft gewinne dadurch, dass ich mit Kenny draußen bin. Ich nehme dann bewusst das Handy ganz oft nicht mit, was wieder blöd ist für meinen Social-Media-Kanal, weil ich dann oft denke, Mensch, da hättest du jetzt was filmen können. Da brauche ich irgendwie noch eine andere Idee, ob ich noch, weiß ich nicht, vielleicht ein Handy mitnehmen, was keinen Zugang, keine Karte hat oder einfach eine Digitalkamera. Mal gucken. Das ist bei mir gerade so im Prozess. Und diese Zeit in der Natur, dieses Spazieren mit dem Hund in Interaktion sein, schöne Momente genießen, die sich da so ergeben im Alltag. Mir gibt es Kraft und das sind meine Ruheinseln im Alltag, ja. Und ich kenne das noch, absolut, gerade so in den Anfangszeiten. Ich habe jetzt auch mit der Community auf Instagram so ein bisschen überlegt, ob ich euch mal in so einer Serie mitnehme, mit quasi von Chaos-Kenny zu Border-Kenny, wie das so geworden ist, wie so der Weg war. Weil es war am Anfang richtig krass und es war so, dass ich zu Hause manchmal mich richtig mental darauf vorbereiten musste. Jetzt gehe ich mit dem raus in die Natur und Vorbereitung, was muss ich alles mitnehmen? Ja, das hat richtig viel Energie gezogen und da gab es auch Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe überhaupt keinen Bock mehr mit dem rauszugehen. Ja, irgendwie, wow, das überfordert mich und wenn das jetzt für immer so bleibt, dann nee, will ich auf gar keinen Fall, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, aber da sollte Licht am Ende des Tunnels sein. Das sollte nicht für immer so sein. Wie gesagt, dass man Zeit investiert und Ressourcen investiert über einen gewissen Zeitraum, absolut, ja. Aber es sollte besser werden. Und dann muss man entweder gucken, wer begleitet mich, wie kann mein Hund anders begleitet werden, wie kann ich anders an die Dinge rangehen, ja, weil es ist so oft der Druck, es ist so, so oft dieses, ich verlange toujours und ständig von meinem Hund Kooperation, der muss abliefern, wir müssen in den Schmerzpunkt, wir müssen das jetzt abkönnen, ja, dass da so viel Druck auf dem System ist, dass es niemandem mehr Spaß macht. Also wenn du das Gefühl hast, hat dein Hund das schon lange, ja, und dass der dann eventuell je nach Typ auch die Schotten dicht macht, nur noch in der Umwelt abtaucht, um so ein bisschen schöne Hormone zu gewinnen. Da sind unsere Hunde echt gut drin, viel besser als wir. Die spüren ihre Grenzen viel, viel deutlicher und machen die richtig deutlich klar und tauchen dann in der Umwelt ab, sind nicht mehr ansprechbar für den Menschen, was dann wiederum eine nächste Schleife aus Druck auslöst, ja. Und da mal zu sagen, hey, ich ziehe jetzt hier die Notbremse und sag, wir steigen aus dieser ganzen Geschichte und wir machen es uns jetzt einfach mal schön. Da habe ich so viele Leute, die ich begleite, die immer wieder sagen, das ist so heftig. Der macht das auf einmal alles von sich aus, weil auf einmal die Kooperationsbereitschaft ganz anders ist, weil das Nervenkostüm ganz anders ist, ja. Und sich das immer wieder klar zu machen, dass da niemand kommt, der abhakt, hey, bist du heute ordentlich rein in den Schmerzpunkt? Ihr musstet da durch, hast du das auch gemacht? Das macht keiner. Das machen wir uns selber, weil wir der Meinung sind, irgendjemand beobachtet uns da und hat da auferlegt, dass alle Hunde so und so sein müssen und alle Hunde das und das können müssen. Und das ist so nicht, absolut nicht. Hey, dein Hund kann keinen Sitz. Das wäre völlig egal, braucht er nicht. Ja, ich finde, wenn man es runterdröselt, so dieses, was muss ein Hund auf jeden Fall können. Wenn nur eine Sache trainiert würde, wäre das für mich der Rückruf. Weil du kannst über den Rückruf alle Grenzen setzen. Du kannst den Hund, wenn er etwas in Begriff ist zu tun, was du nicht möchtest, kannst du ihn zurückrufen. Und dann hast du das Handeln unterbrochen. Und du könntest ihm Freilauf gönnen. Dadurch hätte er mehr Hobbyzeit, mehr Wohlbefinden. Und dann wäre man da schon in einem Zusammenleben, wo man sagen kann, ich kann dem zwar nicht Sitz und Platz sagen und sonst nichts, aber ich kann den zurückrufen. Und dann hätte man da schon ein echt richtig tolles Fundament. Und wir bleiben jetzt mal am Beispiel vom Rückruf. Ich fange doch da auch nicht an mit ganz nah an spielenden Hunden, an Wild, an wegrennenden Katzen, sondern man fängt an, Übungen passend zum Können aufzubauen. Klassische Konditionierung auf den Rückrufbegriff, ja, was auch immer man ruft, hier, zurück, komm, was auch immer. Da braucht es erstmal klassische Konditionierung. Was bedeutet das überhaupt? Was willst du von mir? Was hast du im Kopf, was der Begriff bei deinem Hund bedeuten soll? Und für alle anderen Situationen gibt es erstmal Management. Ich kann nicht von dem kleinen Stöpselhund verlangen, dass der noch nie quasi das hier gehört hat und dann aber, wenn da hinten Hunde flitzen oder Katzen, dass er sich dann zu mir umdreht und nicht hundliches Normalverhalten zeigt und seiner Neugierde nicht nachkommt und, sondern sich umdreht und genau konträr zu seiner Natur handelt quasi, ohne ihm beigebracht zu haben, was ich von ihm möchte, dass es sich lohnt. Und. Es ist ganz oft die Ungeduld von uns Menschen, dass wir quasi den Hunden direkt das Mathe-Abitur auftischen und das von denen verlangen. Und wenn die es nicht können, wird es mit Druck reingeprügelt. Und das geht einfach so nicht. Ja, wir hätten es viel feiner miteinander und viel spaßiger und lustiger, wenn man auch zu Beginn wirklich sagt, hey, ich nehme das jetzt auf mich und ich überlege mir, wo gehe ich wann spazieren. Was kannst du schon leisten? Und wenn ich da und da spazieren gehe, wo Reize sind, wo du hinflitzen würdest, nehme ich die Schleppleine in die Hand zum Beispiel, ja, und gehe kleinschrittig Stück für Stück in diese Situation. Und da kann ich nur immer wieder das Stopp von Kenny auch reinbringen, wo ich gefragt werde, ja, wie geht denn das, dass der sich bei Rehen quasi von sich aus umdreht und dich anguckt und schon darauf wartet, dass du das Stopp sagst. Kleinschrittig, der konnte das auch nicht. Ich habe ein Video, natürlich übelste alte Handyqualität, Kenny ist 9, da habe ich ihn als Welpi an der Schleppleine gehabt. Ich glaube, das eine Video, was ich gerade im Kopf habe, da ist er so 15 Wochen oder so. Und übe das mit ihm. Ich habe das angefangen mit, die anderen Jungs liegen dort. Das war schon eine richtig krasse Ablenkung quasi, ne? Er will zu Timon und Muffin, die da im Abstand liegen. Und dann bin ich da die Straße lang, wo ich wusste, da hocken immer die Nachbarskatzen. Und dann bin ich irgendwann auf den Hügel, wo ich wusste, da stehen Rehe. Und dann habe ich einen Schritt nach vorne gemacht, weil ich wusste, die Rehe rennen dann weg. Ja, also ich habe das kleinschrittig gemacht. Ich habe angefangen bei Rehgeruch. Ich habe angefangen bei Katzengeruch. Ich habe angefangen in einem Zimmer ohne die beiden anderen Jungs. Komplett ohne Ablenkung, damit er eine Chance hat, überhaupt erstmal zu verstehen, was will die mit diesem Begriff? Was bedeutet das, wenn sie zu mir Stopp sagt? Und diese Investition, dass ich kleinschrittig dem Können entsprechend vorangehe und solange das andere nicht klappt, Management betreibe, damit er eben nicht lernt, ey, ist ja voll Gaudi, den Katzen hinterher zu rennen. Voll witzig, wenn da auf dem Berg da hinten die Rehe wegrasen, dann flitze ich hinterher. Nee, das gab es alles nie. Das hat nie stattgefunden, weil ich da einfach mega konsequent mit der Schleppleine spazieren gegangen bin. Ich war da echt krass am Anfang. Und das ist der Erfolg, den ich jetzt ernte. Nicht, weil Kenny null Jagdtrieb hat, das stimmt. Überhaupt nicht, ja. Da habe ich auch schon auf Instagram andere Videos gezeigt. Wenn dem langweilig ist, ist der, oder wenn er gestresst ist, ja, oder irgendwas ist, wo ist der angeknipst im Wald? Aber er lässt sich einfach zu 120% lenken, weil wir das von, das Erste, was er konnte, war halt das Stopp. Er konnte nicht das Hier, er wusste auch nicht wirklich, dass er Kenny heißt, aber das Stopp haben wir geübt. Das war mir einfach wichtig. Er war der Hund nach dem Jagdschweinchen, wo ich das nicht von Anfang an gemacht habe. Und das war halt mein Learning, so dieses, was mache ich beim nächsten Hund anders, der dann eh wieder anders ist und ganz andere Sachen mitbringt. Aber beim Stopp habe ich das eben durchgezogen und das ist der Erfolg, den ich da ernte. Wir können das Beispiel Bleib nehmen. Wie viel Spaß, wie viel Alltag, wie viel Training soll da sein? Muss ich beim Bleib direkt neben Reizen anfangen, am besten, was sich bewegt und was der Hund mega geil findet oder, weiß ich nicht, neben einer Schüssel super krass stinkigem Katzenfeuchtfutter oder so? Oder fange ich da an mit Hilfe von Target, Leine, absolut reizarm zu trainieren und habe dann einfach nur Spaß? Weil das, was den Spaß nimmt, sind Korrekturen. Auf beiden Seiten. Ja, das Gemeine ist, dass es bei uns Menschen je nach Typ, Veranlagung, Lernerfahrung, es würde jetzt zu weit gehen, dass natürlich Korrekturen und Strafen auszuführen sich auch gut anfühlen kann. Es hat dann aber auch trotz allem auch negative Auswirkungen auf uns, ja, und gerade auch auf die Sicht des Trainings. Und der korrigiert wird, fühlt sich natürlich richtig übel. Es gibt beim Hund da keine Zahlen. Beim Menschen, beziehungsweise bei sehr, sehr jungen Schulkindern, so erste Klasse, da spricht man immer davon, dass eine Korrektur, und damit ist jetzt gar nicht was Aversives gemeint, ja, gar nichts, wo man jetzt sagt, du wurdest angebrüllt oder so, sondern einfach nur, nee, guck mal, da hast du einen Fehler, das wird so und so gemacht. Braucht es 7 mal positives Feedback, um das wieder auszugleichen. Beim Hund, wie gesagt, ich kenne keine Studie, die uns da irgendwie was belegen würde. Man sagt im Humanbereich mittlerweile, dass es bei neurodivergenten Kindern noch mehr braucht, ja, weil sie im Leben sehr viel Ermahnungen und Korrekturen erfahren und dementsprechend durch diese Basis braucht es dann mehr als 7 Mal, ja, ich sag jetzt mal fördernde, wohlwollende, stolz machende Kommentare. Und das können wir, finde ich, also ich bin da immer so, ich nehme sowas super gerne bei mir auch mit auf, wo ich dann sage, hey, ne, wir wissen grundsätzlich Säugetier, warum sollte da so viel anders sein? Und ich meine, es ist ja nichts Negatives, was dabei rauskommt, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe den da jetzt korrigiert und mir dann da Mühe gebe, dran zu denken, hey, da braucht es jetzt 7 Mal, wie gesagt, ich kann dir die Zahl nicht belegen, da braucht es jetzt einige Male positives Feedback, um das wieder auszugleichen. Wie schlau ist es dann, wenn ich von vornherein sage, ah, ich mache überhaupt nicht Korrektur- und strafbasiertes Training, sondern ich habe den Fokus auf fehlerfreiem Training. Komplett fehlerfrei gibt's eh nicht. Gibt es nicht, ja. Aber sich bemühen, dass man eben Management so betreibt und das, was ich vom Hund verlange, an das Können anpasse, so dass gar keine Fehler passieren. Und dann baue ich da so ein ganz dolles Fundament. Und das ist das, wo ich immer sage, die Saat, einfach die gesät wurde, kann man dann ernten. Ja, das ist das, was ich mit dem Stopp bei Kenny habe. Ich weiß, dass das krass aussieht und natürlich nutze ich das auch hier und da ganz bewusst, Videos damit. Und das ist am Ende wirklich im jetzigen Bereich für uns Pillepalle, weil ich so, so viel Zeit investiert habe, so viel Grip, so viel Vorbereitung, so viel Management. Und du musst es nicht mit allen Signalen, das sage ich ja auch immer, dass auf dem Level mit wegrennende Rehe, die quasi aus dem Maisfeld vor Kenny hüpfen, was so das Krasseste ist, noch mit dem Erschreckmoment, da haben wir auch nur dieses eine Signal. Ja, du musst nicht alle Signale in diese krasse, hohe Erregungslage bringen. Aber sich mal klar zu machen, hey, wenn ich das allein mit einem Signal mache und ich das mit Spaß mache, dann habe ich nicht die Überlegung, wie viel Spaß, wie viel Training braucht es im Alltag oder wie viel Freizeit und wie viel Training im Alltag, weil ich das im Alltag einfließen lasse, weil es Spaß ist durch und durch. Und das finde ich so, so wichtig. Also klar, wenn ich jetzt so über das Begegnungstraining nachdenke, ne, ich habe da einen Hund, der negative Erfahrungen gemacht hat oder eben seinen Erfahrungsrucksack mitbringt, dann bin ich absolut bei dir, dass man sich bei Begegnungen jetzt nicht denkt, ach super, da kommen uns 3 Hunde entgegen auf engem Raum, ne, bin ich voll bei dir. Ich habe mit meinen Hütehunden und gerade mit der Dreierjungsgruppe auch in den seltensten Fällen die Situation gehabt, dass ich mir dachte, ach ja, voll easy, da kommt ein unkastrierter Rüde, der läuft schon so steif, das wird ja toll, wenn der jetzt hier in die Dreierjungsgruppe kommt. Nee, ne? Also das war auch immer mit Überlegen und Strategien und aber mit Training. Mit Training, mit Management und mit ganz, ganz, ich sag mal, lapidaren Lösungsstrategien. Für mich war das eine super passende Lösungsstrategie in Situationen, wo ich gemerkt habe, wow, das geht jetzt viel zu schnell, das ist Hautsplautz. Muffin vorlassen, mit der hat sich mit jedem Hund super gut verstanden, der konnte mit jedem Hund irgendwie umgehen, selbst mit den wirklich schon dastehenden, knurrenden, steifen, unkastrierten Rüden. Und die anderen beiden habe ich unter den Arm genommen, einen links, einen rechts. Das hatten wir geübt unter Signal und ich wusste, wir können durch die Situation, das hat mir Sicherheit gegeben. Ja, also natürlich, man braucht gewisse Strategien, die einem selber Sicherheit bringen, aber da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Buggy, Fahrradanhänger, Arm, Auto als Exit-Strategie, was auch immer. Also da ist wirklich dieses, der Hund muss da durch, der muss sich mit jedem verstehen, das ist so alte Schule, der muss da nicht durch. Aber dadurch, dass er weiß, ich habe da einen Exit, ich kann in den Fahrradanhänger springen oder ich kann meinem Menschen signalisieren, dass er mich auf den Arm nimmt, dann können die auf einmal voll über die Hundewiese laufen, ohne dass die Probleme haben. Ich denke, beim Begegnungstraining ist so eine Sache, die ja, wo der Mensch auch so ein bisschen aus sich rauskommen muss, das ist üben, 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 üben. Der Hund kann nicht super toll und easy peasy durch Begegnungen gehen, wenn man, weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal irgendeinen fremden Hund trifft. Das kann man nicht vom Hund verlangen. Das ist echt Übungssache. Und entweder man sagt dann, ja, das schaffe ich nicht, ich packe das nicht, ich möchte das nicht. Okay, du musst das nicht, aber dann darfst du auch nicht deinen Hund und seine Reaktion mit denen vergleichen von, wir gehen dreimal die Woche im englischen Garten spazieren. Das ist unfair. Das geht dann auch nicht, ja. Dann musst du dir eben andere Managementstrategien schaffen, wo du sagst, die bringen mir Sicherheit. Okay, ich habe jetzt einen Fahrradanhänger dabei, ich habe einen Buggy dabei oder ich habe einen kleinen Hund und kann den auf den Arm nehmen, whatever. Dann kommen wir durch die Situation durch. Wir sind beide ein bisschen aufgeregt, aber wir können kurz danach wieder Spaß haben. Auch fein, ja. Aber man muss halt immer gucken, was möchte ich. Ich möchte alles, die 100% und gebe aber nur 1%, geht halt nicht. Ne? Das passt nicht. Und ja, da muss es einfach so ein bisschen eine passende Erwartung an meinen Einsatz geben. Und ich finde, gerade bei den Begegnungstraining ist das so. Also so Hundewiesen, ja, so in so kleineren Käffern, sage ich mal. Ich habe jetzt direkt die Hundewiese bei meinen Eltern im Kopf. Da hat sich die Stadt was ganz Tolles gedacht und hat sich gedacht, Mensch, so eine kleine Wiese, auf der überall Kaninchen leben, die an zwei Seiten umsäumt ist von der Landstraße und an der anderen Seite von der Bahn. Da machen wir die Hundefreilaufwiese. Also die kann schon mal von überhaupt nicht vielen genutzt werden. Und dann ist sie aber total überfüllt. Und das ist eine Hundewiese, wo ich mit keinem meiner Hunde hingegangen bin, um zu sagen, ja komm, da musst du durch, das wird schon gehen. Weil da auch Hunde sind, wo ich sage, die haben da echt nichts verloren. Und das sind so diese, ich nenne die immer diese Punching-Wiesen. Aber der englische Garten zum Beispiel, da sind halt Hunde, die jeden Tag dort spazieren gehen. Natürlich kann man da auch Pech haben. Will ich jetzt nicht kleinreden, absolut. Ne? Da gibt es auch mal einen blöden Vorfall. Aber im Gro sind da super sozial kompetente Hunde, die super viel ignorieren, weil die gar keinen Bock haben, auf ihren alltäglichen Spaziergängen mit jedem Hund in Kontakt zu treten. Die laufen da ihrer Wege, die chillen da, die machen da ihr Hundeding und ab und zu kommt mal ein Hund, den sie interessant finden. So. Das ist für mich eine ganz tolle Grundlage, wo man sagt, da gehe ich oft spazieren und mache üben, 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 üben. Ja, weil dieses Hundekontakt haben und auch überhaupt das Learning zu haben, ey, die ignorieren mich, da kommt ja gar keiner, führt eben dazu, dass der Hund immer chilliger wird. Wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, gibt's ja andere Möglichkeiten. Du kannst als ersten Step Zauntraining machen. Die Hunde wissen, da ist ein Zaun dazwischen und reagieren dementsprechend ganz anders, ja. Dann kann man da kleinschrittiger dran gehen. Ich bin jetzt wieder bei Hundebuggy oder Fahrradanhänger. Auch das, da ist etwas dazwischen. Das kann erstmal eine Barriere sein. Das kann super hilfreich sein als Safe Space aus der Entfernung und kann da kleinschrittig in die richtige Richtung gehen. Auch Social Walks, ja. Es gibt Social Walk Gruppen, wo ich sage, die sind so toll geführt. Da ist erstmal im Fokus, wir gehen hier alle spazieren. Wir müssen nicht alle Kontakt haben und wir können uns ignorieren. Super toll. Wenn es dann aber darum geht, die kriegen alle einen Maulkorb drauf und dann gucken wir mal, wer die meisten blauen Flecken hat und irgendwann ist schon Ruhe, dann haben die sich fertig geklatscht. Das hat für mich nichts mit Social Walk zu tun, ja. Und auch nicht mit Raufergruppe oder wie das genannt wird. Das sind für mich moderne Hundekämpfe. Also da einfach so ein bisschen zu gucken, wie ist meine Erwartung an den Hund und worauf habe ich Spaß? Wer sagt auch hier jetzt wieder, dein Hund muss da durch? Mir ist dann nur wichtig, wie ich es gesagt habe. Du kannst dann nicht erwarten, wenn du im Urlaub bist und dann gibt's da auf dem Campingplatz eine Hundewiese, dass du deinen Hund da reinstopfen kannst. Das darfst du dann nicht erwarten. Aber zu sagen, hey, mir ist im Fokus, ich habe Spaß, ich habe keinen Bock irgendwie auf so Spazierwege zu gehen wie Englischer Garten. Ich glaube, Rheinufer und so ist ganz ähnlich. Sondern ich möchte einfach unseren Alltag. Gut, aber dann überleg dir Managementstrategien für die Situation. Wir treffen einen Fremdhund und mein Hund ist aufgeregter als wir gehen mehrmals die Woche im Englischen Garten, weil wir das eben nicht tun. Ja, also da dann zu gucken, wie kann ich damit handeln. Und wie gesagt, ich kann es voll verstehen, ne, wenn man dann sagt, boah, aber so Hundebegegnungen, das ist echt stressig. Aber da kann man dran arbeiten, dass es eben nicht mehr stressig ist. Und dann aber auch für sich einen, ja, ich sag jetzt mal, eine passende Schnittmenge zu finden aus, ja, okay, das ist schon noch aufregend, aber halt nicht so krass. Und ich habe jetzt Strategien, ich habe gewisse Sicherheit und damit kann ich leben und dann ist okay. Und das meine ich eben mit diesem auch mal fünfe gerade sein lassen und eben für sich und seinen Hund die individuellen Entscheidungen treffen und nicht dann die Vergleiche ziehen, die unfair sind. Weil natürlich, wie gesagt, ne, ich will nur 1% reingeben, ist total okay. Wenn man dann eben auch damit leben kann, zu sagen, ich ernte dann aber auch nicht 100%, ja, weil das halt nicht geht. Also am Ende gibt es, glaube ich, immer Managementmöglichkeiten und Raum für einfach Spaß miteinander haben. Ich bin da absolut überzeugt von, weil auch mit einem Angsthund kann man ja immer wieder und sollte man auch immer wieder justieren, stimmt das Training, geht es weiterhin bergauf, kann ich mir irgendwie Freizeit gönnen über, ich habe hundefreie Tage, mein Hund geht mal da und da in Betreuung. Und ja, ich mute ihm das zu, damit ich danach wieder mehr Energie habe. Medikation, Gesundheit überwachen, all das sind Dinge, die ich auch unter Management eben verbuche. Ne? Die gehören für mich dazu, um zu gucken, kann ich das System verbessern? Wo kann ich fünfe gerade sein lassen? Wo kann ich an meinen Erwartungen arbeiten? Wo kann ich vielleicht gucken, dass ich noch mehr als 1%, ich weiß, das ist jetzt böse gesagt, ihr gebt mit Sicherheit alle viel, viel mehr als 1%, aber so ist es deutlich, was ich meine. Ne, wo kann ich noch mehr reingeben, weil ich da unbedingt mehr raushaben möchte? Und wo kann ich sagen, weißt du was, ist mir wurscht, völlig Haken dran, das kann ich anders machen. Und sich auch ganz bewusst diese schönen gemeinsamen Inseln schaffen. Spazierwege, müssen gar nicht große Wege sein und sei es nur irgendwie eine Wiese, wo man mit dem Auto hinfährt und sagt, ich kann da in der Nähe parken oder mit dem Fahrrad und dem Fahrradanhänger, an den der Hund positiv gewöhnt ist, den er als Safe Space kennengelernt hat oder der Hundebuggy. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile zu sagen, wir bleiben jetzt nur hier und haben Spaß. Und es geht nicht darum, wie viele Hundebegegnungen hatte ich, wie viele Reize hat mein Hund heute brav ignoriert, wie lang konnte der Bleib an der Hundewiese, obwohl da Hunde gespielt haben. Das ist nicht, was zählt. Das ist absolut nicht, was zählt. Du solltest danach auch nicht die Hund-Mensch-Beziehung definieren und daran messen, wie toll dein Hund ist oder wie toll du bist, weil du hast das und das deinem Hund beigebracht. Ich finde, worum es abschließend eigentlich geht, ist euer gemeinsames Wohlbefinden. Und mehr nicht. Ja, mir ist sowas von pappegal, was andere über Kenny denken. Weil Kenny nicht bei anderen lebt, sondern er lebt bei uns. Und er ist für mich der perfekteste Kenny für unseren Alltag. Und mehr brauche ich nicht. Alles andere ist mir total Schnuppe. Und nein, Kenny ist keiner, mit dem ich hier in Rosenheim in die Flutmulde laufen kann und wir begegnen, weiß ich nicht, wie viel pöbelnden Hunden und allein die Situation, die ich geschildert habe, da kommt ein unkastrierter Rüde und stellt sich vor ihn und knurrt und hat alle Muskeln angespannt. Nee, könnte der nicht sagen, wie Muffin, hey, peace und hüpf, hüpf und ich gehe mal weiter. Aber ich hätte Strategien, wie ich Kenny begegnen kann, wie ich Kenny helfen kann, mental unterstützen kann, wie ich mit ihm durch die Situation komme. Wie gesagt, wir wären beide ein bisschen aufgeregt, aber können das danach super abschütteln und hätten danach direkt wieder Spaß. Aber ich muss das nicht täglich machen. Ich muss uns nicht in die Situation bringen. Das gehört für uns nicht zu unserem Alltag. Mein Alltag ist mit Kind, mit Schule und eh so voll, dass ich definitiv für mich beschlossen habe, wir haben Spaß im Leben. Nur darum geht's. Und um mehr nicht. Und ich hoffe, dass dir die Folge so ein bisschen dabei hilft, dass du vielleicht auch manche Dinge lockerer siehst, anders betrachten kannst und vielleicht die Erwartungen an deinen Hund und an Training versus Alltag ein bisschen veränderst, weil der Alltag ist Training und der Alltag sollte aber Spaß sein und Training sollte auch Spaß sein. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!